Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Konvers. Wir haben ja das letzte Mal das Thema gehabt, was wir lustig finden, und wir wollen uns da zuerst bedanken für die lustigen Videos, Links und Anekdoten, die ihr uns geschickt habt. Da ist einiges zusammengekommen. Merci.
Ja, danke vielmals. Wir haben dank euren Rückmeldungen doch auch sehr viel zu lachen gehabt.
Genau, hey, und dank dieser Rückmeldungen habe ich mal nicht am Jahresende, sondern mitten im Frühling den auf One geschaut.
Sehr gut. Das kann man also ja wirklich
kennen. Das kenne ich schon, aber nachher habe ich irgendwie gleich drauf gedrückt und dann kannst du irgendwie wie nicht wegschalten.
Und das ist doch ein Phänomen. Das ist tatsächlich ein Video, das wir alle auswendig können, das von ganz wenig Text lebt und man es doch immer wieder schauen kann und vor allem immer wieder lustig findet. Also das zeigt, was das für ein Geniestreich im Bereich Humor ist. Was uns aber auch zurückgemeldet worden ist, Stefan, ist, dass wir nicht so lustig sind, sagen das letzte Mal.
Ja, voll.
Wir hätte es ein bisschen lustiger sollen sein, wenn wir schon über das Thema Humor reden. Das war auch eine Rückmeldung. Wir sagen ein bisschen ernst, sogar ein bisschen pädagogisch gewesen. Und das ist also vermisst worden, dass wir nicht selber auch ein bisschen befreiter und lustiger sind, wenn wir über den Humor reden.
Ja, vielleicht zeigt das irgendwie auch, dass es einfach sich manchmal wie ausschließt, über etwas reden. Und gleichzeitig in diesem Stil sein. Vielleicht haben wir es auch einfach nicht gut geschafft, aber ich glaube manchmal ist tatsächlich, dass sobald wir darüber reden, warum jetzt etwas lustig ist, ist es irgendwie meistens schon vorbei. Und vor allem, wenn man noch darüber redet, was das eigentlich soll lustig sein oder wo das Grenzen sind vom Humor, dann ist man natürlich schnell bei etwas, wo eigentlich gar nicht mehr lustig ist, sondern ziemlich ernst wird. Das sieht man jetzt gerade wieder in Deutschland mit dem Liefers und den ganzen Videos, die sie haben aufgeschaltet, wo eigentlich ja zum Teil richtig tolle Schauspieler, Schauspielerinnen sind, die jetzt probieren, satirisch das Thema aufzunehmen mit dem Lockdown. Und Ich muss sagen, hätte ich jetzt vielleicht so ein einzelnes Video gesehen, hätte ich es irgendwie zum Teil sogar wirklich witzig gefunden, irgendwie so das Gefühl zu haben, da wird jetzt etwas orchestriert, wo probiert, im Genre vom Humor so eine Gegenposition zu bringen, irgendwie unverbindlich etwas loszutreten oder so, das ist mir total unheimlich geworden.
Ja, das Problem bei dieser Aktion finde ich, dass ich meine, Satire ist ein wunderbares Stilmittel, das Zeitgeschehen zu kommentieren, zu kritisieren, aber irgendwo muss sie ein Ziel haben. Und das Ziel von dieser Aktion ist mir komplett unklar. Also das haben ja dann auch die, die gefragt worden sind, und natürlich allen voran Jan-Josef Liefers, gar nicht genau können erklären. Es ist irgendwo eine Entschuldigung, hohle Kritik, ohne eben ein Angebot zu machen, was dann besser wäre, was man dann besser könnte machen. Und das sie sich wirklich einem populistischen, rechtskonservativen, querdenkerischen Narrativ bedienen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Entweder sind die Schauspieler und Schauspieler so naiv, dass sie tatsächlich nicht reflektieren, was sie für Text reden, oder? Weil es halt einfach ihre Aufgabe ist, Text gut aufzuzeigen und vielleicht nicht immer genau zu, also Entschuldigung, nicht immer genau zu hinterfragen, was sie da eigentlich sagen. Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen Deformation professionell, was sich da gezeigt hat. Oder sie sind wirklich ungeschickt naiv, wenn sie auch inhaltlich komplett hinter diesen Text stand, respektive, das ist jetzt vielleicht noch nicht ausgedrückt, sie sind dann vielleicht sogar eben auch zu Recht in die Ecke gestellt worden, sie jetzt immer wieder vor der also Kritikerin gestellt
Ich finde tatsächlich, dass das Ganze noch überhaupt nicht irgendwie muss Freiheit ausschliessen, wo man hat, wenn man sich satirisch äußert. Man hat die Freiheit tatsächlich. Man sollte sich einfach wirklich verdammt gut überlegen, für was man sie braucht, und muss halt dann auch damit rechnen, dass man gewisse Häme dafür kassiert, wenn man irgendwie selber nicht mehr schnallt, dass man gar kein Rechtsmediziner ist, der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat von dieser ganzen Geschichte, sondern einfach ein Schauspieler ist, der vielleicht zu DDR-Zeiten mal wirklich richtig gute Sachen gemacht politisch, aber er ist ja nicht der Einzige, der aus dieser Bewegung kommt und jetzt irgendwie auf einem komischen Abweg ist. Ganz besonders leid hat es mir natürlich um Heike Makatsch, wo ich seit ich Teenager bin verehre und wo der mitgemacht hat. Sie hat zwei Tage später reumütig alles zurückgezogen. Aber es war für mich auch krass gewesen, zu sehen, auf Facebook wirklich Freundinnen und Freunde von mir, die das Zeug begeistert geteilt haben und haben gesagt, hey, so gut, dass jetzt endlich mal und so. Und ich habe gedacht, was ist los mit euch allen?
Ja, ja, also aber wer übrigens heute nicht weiss, ja. Entschuldigung, wer jetzt während der letzten 3 Minuten gedacht hat, über was reden die beiden? Hashtag alles dicht machen, das wäre das, wenn man sich darüber informieren will, um was es geht. Es hat dann einen Gegen-Hashtag gegeben, alles schlicht machen oder Hashtag nicht ganz dicht. Das wäre die Diskussion, wer die gerne verfolgen und selber sich eine Meinung bilden. Aber Stefan, genau, du hast gesagt, das ist nicht das Thema für heute, sondern wir sind ja ein bisschen nicht ratlos. Wir haben eigentlich immer Themen, über die wir wollen schwätzen miteinander, aber wir sind uns nicht einig gewesen, über was wir schwätzen wollen. Und so haben wir gedacht, ja gut, dann fragen wir doch, wir kommen immer so ein schönes Feedback über einmal euch, was ihr findet, über was wir mal sollten reden, über was, wo ihr, meine ich, die uns zulassen, was uns immer sehr freut, was ihr ein lässiges Thema findet. Und da sind ganz viele schöne Sachen reingekommen, für das möchten wir uns herzlich bedanken. Wir haben für das ganze Jahr jetzt genug Themen, gar nicht mehr überlegen. Wir haben uns aber unabhängig voneinander, ohne dass wir das irgendwie abgesprochen hätten, von einem Thema beide total angesprochen gefühlt.
Genau, wir haben den gleichen Favorit gehabt.
Wir haben also den gleichen Favorit gehabt,
Ja, und da hast du gesehen, Dinge, die ich wieder besseres Wissen tue. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen, wir haben das noch ein bisschen probiert einzugrenzen, Sibylle und ich im Vorgespräch, wir haben so gesagt, komm, wir nehmen jetzt nicht irgendwie so alle Welts Lieblings-Political Correctness-Themen, sondern wir nehmen wirklich ein bisschen Sachen, die mit uns selber zu tun haben und die uns auch ein bisschen an die Nieren gehen und haben dort unsere Top 3 gemacht.
Jeweils. So ist es.
Jetzt, wir wissen nicht, was die andere oder der andere von uns aufgeschrieben hat. Es kann also sein, dass es zu Doppelungen kommt, dann gibt es ganz eine kurze Folge. Aber ja, Sibylle, magst du anfangen mit deinem Platz 3?
Genau, also Sachen, die ich mache, obwohl ich eigentlich weiss, dass sie nicht gut sind oder mir irgendwo eigentlich vom Wissen her widerstreben. Ich habe das zusammengefasst unter dem Thema Lebensmittel und Genussmittel. Da gibt es nämlich einige Sachen. Ich habe das in einer Kategorie zusammengenommen. Es ist nicht ganz das Gleiche, warum ich es blöd finde, dass ich es mache und trotzdem immer wieder mache. Ich habe es jetzt aber gleich zusammengefasst. Also, das eine ist, Stefan, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, in dem Podcast, ist das Thema Fleisch bzw. tierische Produkte. Das ist tatsächlich etwas, wo ich aufrichtig immer wieder damit hadere, dass ich Fleisch esse nach wie vor, auch wenn wenig, auch wenn Bio, auch wenn vor allem Geflügelfleisch, da müssen wir jetzt nicht genauer darauf eingehen, warum, das wäre eine Diskussion für sich. Das ist sicher etwas, wo ich ganz schwierig finde, dass ich weiss, was für ein Elend in verschiedenster Hinsicht hinter dem Fleischkonsum, respektive wenn man es noch ausweitet, hinter überhaupt dem Konsum von tierischen Produkten steht und trotzdem konsumiere ich sie. Das ist für mich so der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich da drin hineinnehme, sind Genussmittel, wo ich genau weiss, sie tun meinem Körper nicht gut und trotzdem konsumiere ich sie. Und das ist zum Beispiel jetzt bei mir, und ich glaube auch bei dir, Stefan, Cola Zero. Also ja, ich trinke sehr, sehr...
du hast jetzt
sehr...
so etwas Harmloses gedacht, die Cola Zero.
Ja, das ist einfach das, was ich wirklich viel trinke. Also das trinke ich jeden Tag.
Okay, das ist my daily bread.
Ja, das also. Ist eben... Ich habe jetzt überlegt, ich habe sonst kein Genussmittel, wo ich sage, ist total schlecht, wenn man jetzt mal die tierischen Produkte weglässt, wo ich täglich konsumiere, aber... Cola Zero konsumiere ich tatsächlich täglich und weißt, es ist schon verrückt. Ich trinke das und weiss, das tut meinem Körper so nicht gut und es bringt nichts. Es bringt
aber
einfach
merkst du denn auch etwas, dass es dir nicht gut tut?
Ja, wenn ich zu viel würde trinken. Also ich trinke wirklich maximum eins, so ein Cola-Fläschchen am Tag, so ein kleines. und, aber wenn ich mehr trinke, komme ich Herzrasen über. Wenn das mit Koffein. Für mich ist es halt ein bisschen der Kaffeeersatz, weil ich keinen Kaffee trinke. Ja. Und mehr, also das ist wirklich, wenn ich mehr als ein Fläschchen trinke, dann merke ich, dass das meinem Körper nicht gut tut. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht bin ich da, weißt du, Stefan, warte noch ein paar Jahre, wenn du so alt bist wie ich, geht dir das dann auch so?
Ja, auf jeden Fall. Nein, ich glaube, ich weiss genau, was du meinst, auch mit diesem Thema. Bei mir ist das wirklich so ein Koffein- und Nikotin-Thema. Und zwar in allen Formen, oder? Also mir fällt das an mit Kaffee, geht weiter über die Drinks von der No Carb Company, die ich richtig gerne habe. Und so quasi das, was für andere Menschen Wasser ist, ist für mich Cola Zero. Mhm. Das ist wirklich krass. Bei mir hat das aber auch so etwas, wo ich manchmal einfach denke, es ist ökologisch ein kompletter Blödsinn. Also irgendwie, du lebst in einem Land, wo du kannst super Wasser zum Hahn auslassen, wo eigentlich mega gesund wäre für dich. Und dann trinke ich einfach die ganze Zeit solches Zeug, wo, glaub, enorm viel Wasser braucht, um das überhaupt herzustellen, gell? Also es ist wirklich recht gaga.
Ja, und der ganze PET-Verbrauch, weißt du?
Ja,
der
eben, ganze
PET-Flaschenverbrauch,
genau.
Oder? Das ist ja auch
voll,
ein Thema.
Ja, dass das irgendwie durch die halbe Welt fährst.
Ja,
verrückt. Und so.
Also es ist verrückt. Nein, es ist eigentlich, eben, nochmal, wir sind da wirklich bei etwas, was man auf keinen Fall machen sollte, aus so verschiedenen Gründen. Und trotzdem machen wir es. Und die Frage, die sich da dran anschliesst, ist ja auch, ist es eigentlich richtig, dass man das zulässt, dass Menschen das machen? Also wäre es nicht gescheit, wir würden zum Beispiel, also ich muss sagen, ich wäre nach wie vor dafür, ich weiss, das ist jetzt eine schwierige Aussage, die ich mache, aber dass Fleisch viel, viel teurer wäre. Ich finde es auch richtig, dass in Mexiko ist es, oder, wo keine Softdrinks mehr an Kinder, an Minderjährige verkauft werden. Und das ist schon die Frage, wer so etwas nicht richtig zu machen. Also weißt, inwiefern soll der Staat regulierend in den Konsum von Menschen eingreifen?
Ja, eben, ich bin dort immer äußerst zurückhaltend. Also ich merke es einfach bei mir selber, oder? Wenn ich jetzt würde gezwungen werden, kein Fleisch zu essen, dann würde ich wahrscheinlich ein Vermögen ausgeben zum Fleisch essen. Jetzt hat aber einer von den zwei grossen Detailhändlern, die wir seit unserer Kindheit kennen, so ein neues Produkt im Sortiment, das heisst Beyond Meat. Mhm. Und das ist so geil und hat auch einfach so von den Nährwertangaben und so stimmt einfach alles und der Geschmack ist der Hammer und so, dass ich wirklich finde, das ist total equal und wenn ich irgendein Essen mache, wo so etwas reinpasst, nehme ich das. Und dort funktioniert es quasi für mich über den Anreiz, dass ich es wirklich gut finde. Und ich bin dann auch bereit, den Preis zu zahlen, wo das kostet. Ich wäre einfach immer ganz, ganz vorsichtig, die Leute zu bevormunden. Was man sich von mir aus gesehen ändern müsste, fragen ist, ob wir wirklich Landwirtschaft quasi staatlich mitfinanzieren, wo zum Teil einfach immer noch mit Massentierhaltung produziert. Und da werden jetzt sofort die anderen kommen und schreien, ja, aber dann kaufen sie es einfach aus dem Ausland ein und dort ist alles noch viel schlimmer, oder? Aber ich finde irgendwie so das Argument, das ist irgendwie einfach auch ein scheiß Argument. Man müsste sich irgendwie wie fragen, was ist das, was wir als Gesellschaft wollen verantworten? Und da finde ich so, nicht unbedingt Massentierhaltung und auch nicht dann, wenn es unsere Hühner besser haben als Hühner in Frankreich.
Mhm. Sehe ich genauso. Also das denke ich auch, das könnte man ja sonst auf ganz viele Bereiche anwenden, wo man sagt, ja, aber schau mal, im Ausland ist es ja noch viel schlimmer. Also genau. Das ist für mich überhaupt kein Argument. Weißt du, ich frage mich eben darum, wegen dem Eingreifen vom Staat, wir greifen ja auch bei anderen Sachen ein, bei anderen Verhaltensweisen ein. Also zum Beispiel, es ist nicht erlaubt, ohne Velohelm Velo zu fahren. Du kommst einen Bus über. Und ich jetzt auch, ja, ich meine schon, oder?
Okay.
Oder nehmen wir Dörf fahren, dort ist es unbestritten,
dass du
einen Bus überkommst. Ich meinte aber auch beim Velohelm, aber du, vielleicht ist das auch kantönlich, Geist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Dort greifen wir ja auch ein. Dort sagen wir ja auch, das ist nicht erlaubt, weil wir wissen, wenn jemand ohne Helm umgeht, ist einfach Gefahr, dass er schwer verletzt wird, dass er mit Gesundheitskosten generiert, das geht ja letztendlich auch um das. Die ist viel grösser, also müssen wir das eindämmen. Jetzt kann man sagen, wir wissen ganz genau, wenn man sehr viel zuckerhaltige Softgetränke trinkt, dann hat das unter Umständen der und der die gesundheitliche Folge. Zur Folge, der gesundheitliche Schaden zur Folge. Und das kostet den Staat wieder. Das ist auch, dass wir eine Zigarettensteuer haben. Oder ich denke auch, dass sicher immer noch oft viel zu lasch, viel zu unreflektiert mit Alkohol umgegangen wird. Also wir haben ja auch gewisse Genussmittel, die verboten sind zum Beispiel. Alle teilweise weiche, alle harten Drogen.
Ja.
Oder, also weißt, wo setzen wir da Grenzen?
Aber das ist so wie nicht mein Ideal. Oder? Ich finde, so, wir sind so zu einer Gesellschaft geworden, wo irgendwie du hast eine Alkoholsteuer, du hast eine Tabaksteuer. Mit dem finanzierst du ganz viel von den Gesundheitsproblematiken, die wir haben. Ich habe nicht das Bild von einem Staat, wo ich es toll finde, dass er zum Beispiel Kokain verbietet. Ich fände es viel besser, man hätte auch dort ein Fairtrade-Label für gutes Koks oder für gutes Gras. Und könnte das konsumieren und könnte das machen im Sinn von Eigenverantwortlichkeit etc. Und müsste halt dann auch damit leben, dass man dann Folgen zu tragen hat. Nur, also ich hoffe, ich werde jetzt nicht falsch verstanden. Ich will nicht sagen, Kiffen oder Koksen ist eine super Idee. Ich glaube einfach, dass wir nichts mit dem besser machen, dass wir es verbieten, als es jetzt ist. Oder wir haben eigentlich, wenn man es schweizweit anschaut, und ich glaube, das ist einfach den Leuten fast nicht bewusst, und es ist ja tatsächlich so, dass der Alkoholkonsum pro Kopf zwar zurückgeht, aber das verdanken wir sehr stark den Jugendlichen, die jetzt nachkommen, weil die einfach wahnsinnig auf Gesundheit trimmt sind, oder? Die haben alle irgendwie einen Körperfettanteil unter 10% und werden wahrscheinlich 120. Aber das hat über das funktioniert, dass sie dort quasi wie ein höheres Gut erkannt haben. Nicht über das, dass man hat Zigaretten verboten oder Zigarettenwerbung verboten. Das glaube ich nicht.
Also letztendlich, und ich glaube, das zeigt das gerade dieses Beispiel mit den Jugendlichen, und das wäre auch mein Plädoyer weitgehend, auch wenn ich immer noch finde, gewisse Regulative braucht es vielleicht, die Erziehung, oder? Also, dass du Menschen dazu erziehst, zu einem Bewusstsein, dass was sie zum Beispiel mit Nahrung ihrem Körper zuführen, einfach längerfristig sicher, kurzfristig teilweise, aber sicher längerfristig ihre Wirkung zeigt.
Das finde ich auch, Sibylle, wenn du sagst erziehen, und ich weiß fast sicher, dass du das auch so meinst, dann geht es ja bei dir immer sehr fest um das Vorleben und das Vorbild sein, oder? Und da finde ich unsere Gesellschaft eben schon crazy. Also es gibt keinen Preis, der verliehen wird, es gibt kein Fest, das gefeiert wird, es gibt nichts, was irgendwie gesellschaftlich bedeutend ist, wo nicht im Zentrum vom Ganzen irgendwo der Moment ist, wo Alkohol eine Rolle spielt. Also es wäre unmöglich zu sagen, wir verleihen irgendeinen Preis, ohne dass es neuem eine Champagnerbar gibt. Komplett
Ja,
unmöglich.
das ist richtig. Das ist sicher auch etwas, was sehr problematisch ist. Das gibt ja auch immer wieder gute Artikel dazu von Leuten, die keinen Alkohol trinken, wie die immer schräg angeschaut wird, wie sie sich immer müssen rechtfertigen. Das ist
Ja.
sicher ganz verrückt. Also das finde ich auch, das müsste man unbedingt ändern. Ich meinte aber auch dort zu beobachten, dass es auch dort eine gewisse Verschiebung gibt. Also mir wird zum Beispiel immer wieder auch Werbung angezeigt von alkoholfreien Drinks, vielleicht weil ich mal alkoholfreien Wein bestellt habe. Aber gleich, das gibt es heute, oder? Es gibt wirklich, und die sind recht fancy, es gibt alkoholfreie Gin und so. Also
Ja,
das
ja.
hat doch auch einen neuen Lifestyle. Oder auch, schau, das Beispiel, das mein Vater mir mal erzählt hat. Er hat lange Zeit bei der IBM geschafft. Und dort war es einfach so gewesen, wenn du bist, gehst zum Mittagessen, das Geschäftsessen, du hast Kundinnen und Kunden gehabt, du hast Alkohol getrunken. In den 70er Jahren hat das absolut
Zum
dazugehört, oder?
Mittag, gell?
Zum Mittag,
Ja,
oder? Das wäre undenkbar gewesen, und mein Vater hat schon damals gefunden, das ist eigentlich verrückt, weil je nachdem, wie lange der zum Mittag gebraucht hat oder gedauert hat, hat man nachher dann also nicht mehr ganz so produktiv geschafft,
Ja,
weil
klar.
sich das vielleicht die Firma vorgestellt hätte. Aber das hat zum guten Ton gehört, und irgendwo auch ist auch eine Kundenpflege gewesen. Also das ist völlig klar gewesen, dass man dort Alkohol ausschenkt. Das wäre heute verpönt. Also
Nein, das
heute
stimmt.
wäre das komplett daneben, wenn man würde bei einem Mittag seinen Kundinnen sagen, und da, wer will noch gerne Wein oder so. Also es gibt sicher Branchen, wo das vielleicht noch dazugehört. Aber mehrheitlich würde ich sagen, ein Business Lunch heute ist klar ohne Alkohol. Klar, der ist heute auch viel verkürzter geworden. Man nimmt sich auch weniger Zeit. Das ist vielleicht auch etwas, was dann so ein bisschen Kehrseiten ist, was nämlich auch noch wichtig wäre. Und heute ist Time is Money, oder? Also es wird irgendwo dort auch nicht mehr so viel Zeit drin investiert. Aber gleich einfach nur zum zeigen, das ist sicher etwas, wo man heute nicht mehr macht, genauso wie man in einem Grossraumbüro heute nicht mehr rauchen darf. Also auch dort hat mein Vater mir erzählt, im Grossraumbüro, die IBM ist als amerikanisches Unternehmen, haben die sehr früh schon Grossraumbüro gehabt, hat er sich, sobald er das Telefon, oder vorher das Telefon abgenommen hat, hat er sich noch schnell eine Zigarette angezündet.
Hey, ich
So
weiß
hat man
noch, ich kann mich
geschafft.
noch gut erinnern an die Debatte. Ich war bei den Jugendlichen, wo es darum ging, Rauchverbot in den Zügen. Und dann hat so das Gegenargument gegeben, so gewesen, ja, nachher fahren aber die Raucher nicht im Zug, sondern setzen auf Individualverkehr. Und ich muss so wie sagen, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass man irgendwie einen Zug hat mit einem Raucherabteil. Das wäre so creepy, wenn es so etwas
Aber
gäbe.
du und ich wissen beide noch genau, wie es geschmeckt hat. In
Voll,
diesen
voll,
roten
natürlich. Haben wir
SBB-Waggons, mit den
Kleider nachher
roten, die
gestunken
sind
haben.
rot
Das ist so,
gewesen.
ja.
grauenhaft. Genau, aber du, genau. Ich meine, was wir beide noch absolut erlebt haben, ist, wie es war, ist, wo man in den Clubs hat rauchen durfte. Ich hatte doch immer wieder Brandlöcher in den T-Shirt an den Arm. Und ich habe selber nie geraucht, oder? Aber ich bin immer so, beim Tanzen sind Leute an mich herangekommen. Genauso übrigens mein Mann, der erzählt, in den Restaurant rein, man geraucht hat. Das ist ja völlig crazy, oder? Da hast du nicht einen, der raucht, sondern da hast du ziemlich an jedem Tisch jemanden, der raucht. Und auch, ich muss sagen, die Leute, die in der Gastronomie beschäftigt sind, was die für einen Rauch tagtäglich ausgesetzt sind, übrigens auch schwere gesundheitliche Probleme davon getragen haben. Also meine Schwiegergroßmutter ist gestorben am Folge von Rauch, ohne selber jemals eine Zigarette geraucht zu haben. Vom Passivrauchen. Und da sind wir aber wieder, Stefan, eben bei dem, dass es eben vielleicht gleich staatliche Regulativ braucht. Weil das wäre jetzt so eins, oder?
Aber dort würde ich eben sagen, ich bin immer voll dabei für staatliche Regulativ, wenn es Unbeteiligte schädigt. Das finde ich wirklich auch. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie der Max muss sein Cola trinken mit echtem Zucker und der Max halt nachher früher stirbt, dann ist das traurig für sein Umfeld, aber eigentlich seine Freiheit.
Aber das ist doch jetzt ganz spannend, oder? Also du sagst, wir haben das Recht auf Exzess. Das würde ich schon auch sagen, dass wir ein gewisses Recht auf Exzess haben. Man kann sogar sagen, vielleicht gehört auch ein gewisser Exzess zu einem vollen Leben dazu, wie auch immer. Das Problem ist ja einfach, oder es ist ein Ausdruck von Freiheit, oder? Exzess ist ein Ausdruck von Freiheit, dass ich das Recht habe, auch mal exzessiv etwas zu konsumieren. Genau. Im Wissen darum, dass das mir nicht gut tut. Die Kehrseite von dem ist einfach, und das ist halt ein grösserer Teil der Leute auch, der dann in diese Falle hineintrampt, ist dann Zucht. Und Zucht hat gar nichts mehr mit Freiheit zu tun. Sondern
und auch nichts mit Exzess.
Und auch nichts mit Exzess, genau. Also, sondern das ist dann, wenn der Exzess in dem Sinn im Alltag ist. Also wenn es eben nichts mehr Spezielles bleibt und man sich das nicht mehr im Bewusstsein, das ist jetzt ein Fest, wie du es vorher genannt hast, sondern das ist in meinem Alltag integriert und ich kann auch nicht mehr ohne das. Und ich glaube, wir müssen, also das wäre jetzt eine ganze Folge, oder haben wir nicht auch eine Pflicht, die Leute vor Sucht, soweit wir es können, zu schützen, weil wir wissen, dass jede Sucht hat immer auch einen grossen Impact aufs ganze Umfeld. Also man schadet mit jeder Sucht nicht nur sich selber, sondern sicher auch seinem Umfeld. Also das sind schon Fragen, wo ich nicht so einfach würde sagen, Eigenverantwortung und so, weil ich...
Yeah. Aber wir kommen immer wieder zu dem Punkt, weil dass du dort am Staat quasi und der Gesetzgebung, glaub, mehr zutraust als ich. Also ich bin auch dafür, oder, dass man sich gut muss überlegen, was man da kann machen, um diesen Leuten zu helfen und auch gerade, wie man jetzt in dem Sinn gesehen, Schwache schützt. Ich bin immer ganz, ganz kritisch, wenn es um Verbot geht oder so. Aber das ist wahrscheinlich so mein liberales Herz, das dort schlägt, und dein soziales Herz ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, Leute. Hey, ist okay für dich, wenn wir mal zu meinem Punkt 3 springen? Weil wir haben schon ganz viel zu einem Punkt jetzt geredet und haben noch so viel Lob. Ich habe dafür etwas ganz Banales auf Platz 3. Ich bestelle ständig falsch, weil ich ungeduldig bin.
Also im Restaurant oder online? Oder
nein,
alles?
Online. Ah, und zwar, online. Also zum Beispiel so. Wenn ich eine Hose will in blau und die Hose gibt es aber nicht mehr in blau in meiner Grösse, dann bestelle ich sie auch in Khaki. Und zwar dennoch so, dass ich sie mit verkürzter Lieferfrist bekomme und zahle noch 9.80 Franken zusätzlich.
Aber wenigstens also in der richtigen Grösse.
Wirklich doppelt dumm, oder? Und jetzt wird es noch schlimmer. Und wenn ich sie nachher in der falschen Grösse bekomme, weil ich die ich bestellt habe, aber sie ist nicht richtig, dann bin ich nachher zu faul, um es zurückzuschicken. Also ich bin wirklich so ein mega dummer Konsument, wenn es um Bestellen geht. Ich glaube, ich habe noch nie etwas zurückgeschickt, was ich bestellt habe. Einfach weil ich glaube, ich wüsste gar nicht, wie das geht. Bei diesen Päckchen hast du ja irgendwie, glaube ich, immer so Rücksendedinger oder so, aber ich habe es noch nie gebraucht. Und ich bin einfach furchtbar ungeduldig. Und wenn ich etwas bestelle, ist meistens so zu oben im Bett, während ich eine Serie schaue, dann will ich einfach wissen, dass es bis übermorgen da ist. Und dann ist mir alles gleich.
Das ist sehr, sehr lustig, wie du das schilderst. Und da muss ich sagen, da bin ich das komplette Gegenteil. Ich tue mir 103-fach mich hinter sie, ob ich echt das wirklich wett und brauche und lese sogar, wenn es jetzt nicht um ein Kleidungsstück, sondern doch beim Kleidungsstück auch, ich lese beim Kleidungsstück die Rezensionen dazu. Okay, weißt, das krass. Kannst du ja heute bei gewissen Anbietern, oder? Das kannst du unten, was die anderen, was kauft und dazu sagen. Das lese ich, und wenn es um irgendein Gerät geht, dann lese ich im Fall 100 Testberichte, bevor ich das dann kaufe und mir auch genau überlege, okay, brauchen wir das in unserem Haushalt, was haben wir dann von dem schon? Und da mache ich zum Teil wirklich mein Umfeld wahnsinnig. Und damit, okay, dass ich das so genau mir überlege, und da wäre mir auch eine Lieferfrist vollkommen egal, wenn ich das nicht gerade unbedingt ganz, ganz dringend brauche. Und ich bin ja, wie du weißt, unglaublich ungeduldiger Mensch.
Eben,
also,
ich
ja, jetzt also das ist ja einfach wirklich ganz ein schlechter Charakterzug an mir, dass ich so ungeduldig bin. Aber dort, nein, das, und auch wenn es an dem Tag, wo es kommt, schaue ich, ob das Richtige ist, probiere das an, wenn es sich um Kleidung handelt und schicke es gerade wieder zurück, wenn es nicht richtig ist.
Ah, krass, krass. Siehst du jetzt, das machst du wirklich besser.
Ja, nein, es würde nicht, weißt du, das kommt noch etwas anderes drin. Es geht eben dort um meine Ordnungsliebe. Ich hasse es, Sachen haben, die ich nicht brauche, die dann rumstehen. Und also, wir haben ja auch schon darüber geredet, ich habe auch so Zeug, oder? Wo auch wenn ich dann eben gleich nicht genug ab, gewogen haben, ob wir das brauchen oder nicht. Und es würde mich zum Beispiel auch fertig machen, wenn so ein Kleidungspäckchen noch neu mit rumliegt. Das stört mein Ordnungsbewusstsein, darum muss das sofort wieder weg.
Okay.
Also das könnte man vielleicht so ein bisschen richtig zwanghaft auch einordnen. Also darum würde ich das nicht nur sehr positiv sehen.
Also
ein bisschen sehen.
Zwanghaft würde mir vielleicht helfen in dem.
Aber ich meine, du bist natürlich ein absolut willkommener Konsument für alle Online-Versände. Also die spekulieren auf genau das. Oder? Und ich glaube, es ist wirklich auch so, ich habe letztens irgendeine Studie gelesen, wie viele Kleidungsstücke ein Mensch im Schnitt in unserem Breitengrad besitzt, wo er oder sie nie anzieht. Und wenn es einfach gekauft hat und sind es nachher im Schrank und eben, es ist, man tauscht es nicht um, man tut es nicht zurück. Ja, das ist eigentlich schon noch...
Ich tue dann wirklich recht viel immer in Kleidersammlung. Mhm. Das mache ich schon. Und zwar, weil ich einfach nicht gerne habe, mehr Kleider zu haben, als mein Schrank Platz hat. Das ist für mich so das Limitierende. Dann nehme ich einfach alles raus, tue alles auf einen Haufen, den ich nicht mehr möchte und tschüss.
Genau. Mhm. Und das ist doch
was
so
ist
etwas Befreiendes. Ich finde Aufräumen so etwas Befreiendes.
Das ist auf jeden Fall.
Ja, Aufräumen ist etwas unglaublich Befreiendes und ich finde das nicht erst seit der, wie heisst die, Marie Kondo, wo ich nicht weiss, was sie macht.
Ja, aber die ist
und
schon mega cool.
Ich habe noch nie etwas geschaut von der.
Ich habe noch nie etwas geschaut. Oh, das muss ich wirklich mal schauen.
Also weißt, wenn ich...
Haus ist das, ja schon sehr aufgeräumt, aber ich sage dir im Fall.
Wäre das so Pornografie für mich? So,
ja, ich glaube, wenn du ein bisschen zwanghaft bist und dann hast du ja noch so eine leicht spirituelle Oder, dann ist das wahrscheinlich etwas, das dich so 4 Wochen komplett beschäftigt.
Eben, und darum schaue ich es nicht. Nein, es ist genau die Angst, dass ich dann irgendwie da süchtig werden könnte. So. Weil ich muss dir wirklich sagen, so einen aufgeräumten Kleiderschrank, wo alles, weißt du, so Gürtel haben ihres Fach.
Wir haben ja deinen Kleiderschrank gesehen vor 4 Wochen.
Ja, du
bist drin gesessen zum Aufnehmen.
Und alles nach Farbe geordnet ist und nach Art der Kleider, das finde ich, also wirklich, muss ich sagen, das tut in mir etwas wecken, wo nicht ganz weit weg von einer sexuellen Erregung ist. Ich bin wirklich so aufgeräumte die Sachen.
Ach, krass.
Unglaublich toll.
Okay.
Also darum.
Wow.
Ja, Punkt 2. Auch wieder eigentlich ein Überbegriff. Also du bist jetzt viel spezifischer gewesen wie ich. Prokrastinieren. Einfach wirklich im Gesamten. Also einfach Zeug rausschieben, oder?
Ah, du schiebst es raus bis Deadline in 2 Minuten.
Also ich muss jetzt so sagen, ich habe das lange Zeit, so extrem nicht, aber ich bin lange Zeit super gewesen im Zeug vor mich hinschieben. Und ich weiss ja genau, wie blöd das ist, weil das ist ja ein unglaublich unangenehmes Gefühl, zu wissen, ich muss das noch. Und ganz ehrlich gesagt, auch wenn du dann etwas machst, wo vielleicht einzuordnen ist im Bereich Freizeit, kannst du das ja gar nicht richtig geniessen, weil du immer im Hinterkopf hast, ich muss dann noch.
Ja.
Und ganz lange Zeit in meinem Leben habe ich das aber immer wieder so gemacht, dass ich rausgeschoben habe. Nie so, dass es prekär geworden ist, weil ich Angst hätte, es könnte noch etwas dazwischen kommen, dann könnte ich es nicht machen. Und für mich wäre es ganz schlimm gewesen, dass das irgendwie nicht...
Das ist dann wieder zwanghaft.
Das ist dann wieder... Du, ich rechne nächstens den Podcast als Psychotherapiestunde ab.
Ja, genau.
Aber das habe ich schon wirklich gemacht. Und, und immer mich selber, und das ist vielleicht auch noch ein spannendes Phänomen, an dem etwas wieder besseren Wissens machen, Ich habe immer eine Rechtfertigung dafür gesucht, warum ich das mache. Ich habe mich immer gesagt, ich brauche doch den Druck. Ich brauche halt den Druck. Ich kann erst richtig gut schreiben, wenn ich einen gewissen Druck habe. Und das ist alleine Selbstlüge. Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht.
In meinen Augen, und da können wir jetzt alle schreiben, dass doch, bei Ihnen sagt das so. Ich behaupte, bei niemandem stimmt das. Bei gar niemandem.
Ich glaube sogar, es killt einfach Kreativität. Wenn du nachher je nachdem an etwas anderem dran bist, denkst du immer, oh shit, aber ich muss noch das Essay abgeben, ich soll noch den Brief machen, ich soll noch das E-Mail beantworten. Ja. Also bei mir ist das Horror, und das hatte ich damals nach den Ferien, als ich noch so Ferien gemacht habe, dass ich das Handy wirklich abgeschaltet habe, E-Mails nicht gelesen habe. So. Dann kommst du nachher heim und dann hast du einfach irgendwie wirklich eine Woche lang nur so. Einfach völlig überladen alles. Mhm. Und das ist etwas, das will ich nie mehr.
Nein, das will ich auch nie mehr.
Das macht überhaupt keinen Spass.
Das macht überhaupt keinen Spass. Und auch etwas unter Druck müssen machen, finde ich, macht überhaupt nicht Spass. Ich glaube auch nicht, dass es besser wird. Das glaube ich wirklich überhaupt nicht.
Nein, ich habe sogar das Gefühl, das ist so eine falsche Art von Virilität, die sich da drin ausdrückt. Weißt du, so wie die Typen, die sagen, ich brauche im Fall nur 4 Stunden Schlaf und bin nachher mega fit und kann alles machen. Gibt es irgendwie auch so die Typen, die ohne, dass sie koksen, sagen, ich brauche einfach mega Druck, dann bin ich super kreativ und mache tolle Sachen. Und ich finde, nein, meistens im Fall nicht. Meistens merkt man im Fall ganz genau, dass die Predigt einfach scheiße vorbereitet war und dass du dir nicht Zeit hast genommen, mein E-Mail richtig zu lesen und dass du am Telefon abwesend bist. Oder? Also ich meine jetzt nicht die, gell?
Nein, aber das ist, würde ich sogar sagen, ein grosser Punkt, ein grosser Learning-Effekt vom Erwachsener-Sein. Also wirklich zu merken, nein, das Zeug zur rechten Zeit erledigen, ohne Druck und nachher dann auch die Freizeit können geniessen, das entspannt das Leben ungemein und macht die Arbeit qualitativ immer besser. Und übrigens, es ist auch noch so etwas, je nachdem wahrscheinlich, wie man lebt, aber meistens hat nämlich, wenn man Druck hat, das auch noch einen Einfluss aufs Umfeld. Die kommen das meistens auch noch mit über, dass jetzt da jemand unter Druck steht. Und sicher, das schließt auch das an, was wir schon mal in einer Folge besprochen haben, das Ältere-Sein macht halt auch, dass du nicht mehr ganz so flexibel, Gott sei Dank, auch teilweise kannst planen. Du musst immer einrechnen, irgendetwas. Also du musst eh schon so flexibel planen für Kind, dass du das, was du kannst planen, das musst planen. Sonst scheiterst du. Sonst geht es nicht. Also gerade wenn du willst Arbeitsleben Erwerbsarbeitsleben und Familienleben unter einen Hut bringen, dann braucht es einfach einigermaßen durchdachte Organisation. Und sonst ist es für alle irgendwann nicht mehr erträglich.
An das schließt im Fall mein Punkt 2 mega gut an. Mhm. Das ist so eine schon fast kindische Krankheit von mir. Wenn du mich jetzt anfragst für irgendeinen Termin, der in den nächsten 2-3 Wochen ist, dann sage ich höchstwahrscheinlich ab, weil das fast nicht reinpassen kann. Wenn jetzt aber irgendwie sagst, du, wir suchen jemanden, der im November irgendetwas macht zu dir, ich sage dir dann noch, wenn es ist und wie lang und so, aber würdest du denn kommen? Dann sage ich so in 99% von allen Fällen, hey, ja klar. Und zwar macht mein dummes kleines Kinderhirn dann so, November, hey, das ist noch so lang. Keine Ahnung, was denn ist, ob es mich noch gibt, ob es denn noch die Welt gibt oder so. Das sage ich einfach mal zu, weil es wäre ein viel zu grosser emotionaler Aufwand, jetzt jemanden zu enttäuschen und Nein zu sagen. Und das ist noch so weit hin, dann sage ich einfach lieber ja. Das führt aber nachher dazu, dass ich so Ballungen habe, wo ich plötzlich erst irgendwie 2 Wochen vorher realisiere. Also wenn ich so Monatsüberblick, Agenda und ich denke so, was habe ich nur gemacht, oder? Weil unter dem Jahr siehst ja du dann nicht irgendwie, wie ist denn meine zweite Novemberwoche, sondern du siehst nur, ist dort am Dienstag oben schon etwas oder ist dort noch nichts?
Ganz
und
genau.
Plötzlich merkst du nachher so, shit, ich habe irgendwie Januar, Februar, März, April einfach mein komplett November verplant. Das ist mir jetzt gerade wieder passiert. Mhm. Ich habe einfach, mein November ist Horror, jetzt schon. Mhm. Und dann denke ich immer, hey, wie dumm bin ich eigentlich? Ich könnte doch einfach irgendwie meine Agenda aufmachen in der Monatsübersicht und einfach sehen, es gibt keine lustige Woche.
Aber ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was du ansprichst, was überhaupt zu dem Thema etwas wieder besseren Wissens machen gehört. Nämlich, dass das, was in der Zukunft liegt, uns oft vermeintlich nichts angeht. Also das ist auch...
Das hat genauso zu tun mit deinem Essen-Thema und Genussmitteln
mit allem,
etc. Oder?
Mit allem. Ja. Also das ist irgendetwas, auch wenn ich sage, ich tue jetzt noch ein bisschen Podcast hören, anstatt Mails beantworten, hat das ja auch damit zu tun, dass ich jetzt in der Gegenwart etwas mache, ohne zu schauen, was heisst das nachher für mich, stimmt, in der Zukunft. Und ich glaube, das ist wirklich ganz ein wichtiger Mechanismus, den wir immer wieder haben, dass wir Gegenwart, die hat jetzt gerade Bedeutung, mhm, und verdünnt dabei die Zukunft und dass die Zukunft irgendwann auch Gegenwart wird. Das blenden wir aus.
Genau.
Und das ist sicher etwas, wo wir alle immer wieder machen und wo dann eben unangenehm wird, wenn die Zukunft da ist.
Total, total.
Ich habe beim Platz 1 etwas, wo ich auch wieder, ich habe ein bisschen wenig spezifisch, aber du bist ja wenigstens dafür viel spezifischer. Grundsätzliche Verhaltensweise von einem selber, wo man weiss, die sind fürs Umfeld nicht angenehm und trotzdem macht man sie immer wieder. Also etwas, wo mich wirklich sehr nervt an mir, dass ich weiss, also du hast jetzt vorher eben schon etwas gesagt, Ungeduld, ich bin unglaublich, nur mit meinem privaten Umfeld, aber dort wahnsinnig ungeduldig. Und zwar so schlimm, dass ich teilweise nicht Lust habe, zuzuhören, was die Leute sagen, weil ich schon beim Anfang vom Satz weiss, was sie wollen sagen. Und ich habe keine Lust, jetzt noch den ganzen Satz fertig zu hören, oder? Wahnsinnig unhöflich, wahnsinnig unsympathisch, wahnsinnig unempathisch von mir. Und ich versuche so fest, meine galoppierenden Ross in mir rein. Es fühlt sich so für mich so an, wirklich bei dem Zügel zu halten und zu sagen, nein. Ja, du musst jetzt zuhören. Das ist so unhöflich, wenn du das jetzt machst und wieder unterbrichst. Und manchmal galoppiert es trotzdem davon. Und das weiss ich doch, dass man das nicht macht und kommt trotzdem an mich nicht hinterher und mir entgleitet im wahrsten Sinn vom Wort Zügel. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das gibt es natürlich auch bei anderen Sachen. Aber ich finde etwas ganz
unangenehm. Das kann ich aber mega gut verstehen. Ich habe das weniger jetzt, gerade so im engeren Privaten, da bin ich irgendwie oft so in einem Entspannungsmodus. Aber zum Beispiel bei Teamsitzungen oder wenn man irgendetwas mit einem Projekt muss besprechen muss. Und dann kommt von jemand an, und es ist mir schon klar, was ist das Interesse von dieser Person, was wird sie jetzt sagen? Und ich denke, die führt jetzt eine ganze Kaskade auf. Weißt du, erinnert irgendwie an die letzten 4 Anlässe und geht die alle nochmal Stück für Stück durch und nimmt Auswertungsbögen führen zu dem, nur weil die Person will, dass wir wieder das gleiche Bestellverfahren machen wie letztes Mal. Dann denke ich einfach so, hey, sag doch einfach, du willst wieder das gleiche Bestellverfahren und mach's. Ich habe doch gar nichts dagegen. Ich möchte einfach, dass die Sitzung irgendwann aufhört. Ich möchte gerne wieder können Nikotin zu mir nehmen. Ich möchte gerne wieder etwas anderes können machen und ich möchte gerne heute noch den Zug verwutschen. Weißt du so? Und bei mir ist es nachher ganz schlimm, weil ich habe das bei dir noch nie gesehen, aber ich weiss genau, was du meinst mit dem ungeduldig sein. Ich fange dann so an mit den Augenrollen. Mach dann wirklich so.
Das habe ich noch nie gesehen bei dir. Noch gar nie.
So
machst du
übel.
Das? Ja,
hast du wirklich noch nie gesehen?
Nein.
Ah doch, ey, das ist mir sogar an der Uni, wo ich am Anfang meine mündliche Prüfungen abnehmen, passiert. Und meine Chefin hat mir dann gesagt, hallo Magdalena, die hat mir dann gesagt, hey Stefan, das musst du im Fall wirklich abstellen. Ich weiss, dass es zum Teil mega mühsam ist, aber du darfst nicht mit den Augen rollen, wenn jemand eine Prüfung hat.
Da hat sie recht, Stefan, da hat sie recht. Aber eben, das sind so Sachen, oder? Du weisst es, das macht man nicht. Und gleich geht es mit einem durch. Und ich glaube, ich finde eben, weißt, was mich wirklich stört und immer schon gestört hat, ist, wenn dann Leute sagen, ja, ich bin halt so. Ja, ich bin halt so. Man muss mich halt so nehmen, wie ich bin. Nein, voll nicht. Wirklich nicht. Ich muss dich nicht so nehmen, wie du bist, wenn du eine Art und Weise an den Tag legst, die für dein Umfeld echt nicht angenehm ist. Dann reiss dich am Riemen und versuch das zu ändern. Natürlich wissen wir alle, wir haben unsere Unzulänglichkeiten, die wir nie ganz weg werden bringen. Aber ich finde es eine total egoistische und ignorante Haltung, zu sagen, ich bin jetzt halt einfach so. Mein Umfeld muss mich nehmen, wie ich halt bin. Nein, wenn man dir immer wieder spiegelt, es ist tot mühsam, dass du dich so verhaltest, dann nimmst du Gottfried Schutz mal wahr, wie dein Umfeld auf dich reagiert und dann versuchst du das halt ein Stück weit zu ändern. Also das erwarte ich wirklich übrigens in erster Linie von mir selber. Wenn meine Mutter mir nach dem Telefon sagt, jetzt hast du mich 4-mal, während wir geredet haben, unterbrochen, ich konnte nie meinen Satz fertig machen, finde es total mühsam. Und ich muss ihr einfach Recht geben. Dann muss ich das nächste Mal zulassen, auch wenn ich meine Mutter eigentlich ehrlich gesagt, wenn das Telefon läutet, ohne dass sie etwas gesagt hat, weiss, was sie will sagen, oder?
Es ist
einfach absolut nicht anständig, wenn ich ihr nicht zuhöre. Und das finde ich, ist auch etwas, wo wo irgendwo in das Thema für mich hineingehört. Also sich eben nicht einfach ausruhen und sagen, ja, es ist jetzt halt so und ich mache halt das so und ja, ich voll. Bin halt so. Nein, wenn du es besser weißt, Gottfried Stutz, dann mach es auch besser.
Ja, das stimmt. Ich finde auch so die Idee, weißt, dass man irgendwie sagt, ich bin halt so, man muss mich nehmen, wie ich bin, ist letztendlich eigentlich so ein komplettes Eingeständnis von Beziehungsunfähigkeit. Weil es setzt so wie voraus, dass man irgendwie selber halt dann gleich so toll ist, dass die Leute all das müssen in Kauf nehmen, was man nicht möchte. Das machen vielleicht Mamis und Papis bei ihren Kindern. Aber die meisten Leute, die ich mit nicht zu im Alltag sind nicht meine Kinder, oder? Sondern irgendwelche anderen Menschen, die ich sie verhindern kann, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und wenn dann jemand findet, ja, du musst mich halt so nehmen, wie ich bin, oder das sagt man ja selten explizit nachher einem selber so, sondern man bringt das so wie zum Ausdruck, dann denke ich so, nein, eigentlich nicht im Fall. Eigentlich überhaupt nicht. Weil ich kann immer noch einfach auf meine Terrasse hocken und auf meinem Handy eine Netflix-Serie schauen. Das ist meistens interessanter.
Ja, das und ich glaube, man kann wie zusammenfassend ein bisschen sagen bei dem Thema, ich meine, wir müssen mit diesen kognitiven Dissonanzen leben, oder? Dass wir immer wieder uns so verhalten, wie wir eigentlich das nicht, wie soll ich sagen, rational würde es gut heißen oder nicht mit unserem Wissen und Denken und Abwägen können vereinbaren. Und ich finde aber gleich, wir sollten dort, wo wir es in der Hand haben, das auch immer wieder ändern. Also nicht sich selber belügen. Natürlich machen wir das alle. Und du und ich werden es heute noch machen, oder? Ich habe keine Illusion, dass wir das irgendwie wegbringen. Aber ich glaube, immer wieder zu reflektieren und zu sagen, ist es wirklich so, dass ich den Druck brauche? Kann ich das wirklich nicht ändern? Das ist etwas, was ich finde, bringt einem doch weiter.
Und ich finde dort auch das Paulinische, weißt du, aus dem Römerbrief 7, so geil, so mit der das Gute, was ich eigentlich will, mache ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, mache ich. Und dann spaltet er das aber wie ab. Ich meine, er nennt das in seiner Terminologie nachher Zünd. Also quasi, es bin nachher nicht ich, der das macht, sondern Zünd in mir. Aber das Geile daran ist, du hast wie ein Gegenüber, das daran arbeiten kann. Also er sagt nicht einfach, ja, ich bin halt dann so und ich kann jetzt nichts daran ändern, sondern er macht das Ganze irgendwo propositional, also er stellt sich's vor, er kann's verändern, es ist im Fluss, oder? Und das finde ich irgendwo sehr viel humaner für Mitmenschen. Und jetzt kommt aber mein grosses Ding, also wenn man sich müsste fragen, was ist denn das Böse am Stefan, dann das kann ich ganz einfach auf den Punkt bringen und ganz konkret. Ich gebe immer den Rotschläge, wenn ich eigentlich so Klappe halte und zuhöre. Und das hat damit zu tun, dass ich irgendwie das nicht aushalte, wenn mein Gegenüber rotlos ist oder leidet oder traurig ist oder schwach ist oder krank ist oder irgendwas. Also, das ist wirklich ganz, ganz furchtbar bei Menschen, die ich wirklich wahnsinnig gerne habe und liebe. Wenn die krank sind, dann ist wirklich mein Erste, wo kommt, mein erster Impuls ist nicht, hey, jetzt tut mir einfach so leid für dich und gibt es etwas, wo ich dir helfen kann? Sondern mein Erste ist, hast du schon mal probiert, mit Salzwasser zu spülen? Oder irgendwie einen scheiß Tag bei der Arbeit und nachher so, ja gut, ich meine, du kannst das Ganze noch ein Problem sehen auf der persönlichen Ebene oder du kannst dich einfach fragen, welche Strukturen stimmen. Oder, und so ticke ich dann. Und das ist einfach so quasi wie, ich halte mir das, was ich emotional überfordernd finde oder wo mich stresst, weil ich ja die Menschen gerne habe, die ich mit nicht zu tun habe, wie vom Hals, indem ich es probiere zu versachlichen.
Ja, aber das finde ich jetzt, also du hast jetzt das wahnsinnig aufblasen, also etwas Böses und so. Ich weiß schon, dass du das überzeichnet hast, aber das finde ich jetzt nicht grundsätzlich schlimm. Also ich meine, man versteht ja, ich weiß schon, oder das ist das berühmte, die berühmte Redewendung, Ratschläge sind Ausschläge.
Genau.
Es ist tatsächlich so, ich glaube auch, es gibt Momente, wo es eher kontraproduktiv ist, wenn man so Ratschläge macht. Ich glaube aber auch, dass es ganz viele Momente gibt, wo die Ratschläge gut und hilfreich sind. Also das würde ich jetzt nicht einfach so als schlecht abtun oder als Eigenschaft, wo du auf keinen Fall mehr solltest haben, sondern das kann ja auch, also erstens mal machst du es ja mit der besten Absicht, oder? Und ich glaube tatsächlich auch, es gibt Situationen, und die sind nicht klein an der Zahl, wo wir auf gute Ratschläge angewiesen sind. Wenn es natürlich die Freunde Hiobs wird, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig.
Weißt, ich glaube, bei mir ist es mehr das. Also darum blose ich es vielleicht so auf oder tönt es so dramatisch. Es ist nicht so, dass ich irgendwie wieder den richtigen Moment abwarte, wo der Rotschlag wird helfen würde. Mhm. Ich finde Rotschläge etwas Tolles und ich nehme sie selber auch wirklich gerne. Es gibt aber so Momente, wo es einem irgendwie so geht, dass man gerade gar nicht zugänglich ist für einen Rotschlag, wo man gerade nichts kann verändern kann, weil man irgendwie selber einfach am Boden ist, schwach ist etc. Und dann ist, glaube ich, so ein Rotschlag wirklich oft noch eins oben drauf. Und ich merke es im Moment, wo ich es mache, oder? Darum passt das für mich so perfekt. Weißt du, Dinge, die ich wieder besseres Wissen tue. Im Moment, wo ich es mache, merke ich, dass es mega verkehrt ist und jetzt überhaupt nicht passt und ich komme aber nicht daraus raus. In dem Moment selber.
Aber weißt du, was ich manchmal finde, hilft da, wenn man das in dem Moment zur Sprache bringt und sagt, du merkst es ja in dem Moment, oder? Wenn du sagst, los, ich weiss, es ist jetzt, glaube ich, voll nicht der richtige Moment, aber ich muss dir trotzdem das jetzt sagen, weil ich weiss auch nicht, ich platze sonst oder ich weiss jetzt gar nicht, wie anders mit dem umgehen. Also ich finde, manchmal kann man auch so ein bisschen sein Umfeld mitnehmen in dem, was ich, oder spiegeln, was halt in einem innen passiert. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pastoral. Aber das hilft manchmal auch, um das Umfeld, am Umfeld begreiflich zu machen, warum man jetzt so handelt und warum du jetzt mit dem Ratschlag kommst. Und du kannst jetzt zum Beispiel anfangen und sagen, look, ich glaube, es ist jetzt voll der falsche Moment, aber ich weiss gerade nicht anders, wie mit dieser Situation umzugehen, als dass ich dir sage, wäre nicht das und das ein gangbarer Weg. Und vielleicht müsste ich das jetzt nicht sagen, aber das ist jetzt meine Art, wie ich das bewältige und ich hoffe, ich verletze dich damit nicht. Also weißt du, dass du wie mitnimmst, dein Gegenüber mitnimmst, warum du jetzt so handelst und dass du eigentlich selber weißt, dass es vielleicht problematisch ist. Also das ist etwas, was ich immer wieder auch merke, wenn ich verrückt bin, oder? Dass ich mal sage, und dann weiss ich genau, jetzt handle ich irrational. Also jetzt handle ich zum Beispiel gegenüber meinem Mann irrational. Das ist jetzt voll nicht fair, wie ich mich verhalte. Dann versuche ich an mich zu sagen, sorry, ich bin jetzt gerade mega hässig, ich bin gestresst, ich weiss, es ist jetzt gerade nicht fair, was ich mache. Ich muss jetzt schnell das Ventil haben. Und ich glaube, das macht es nicht unbedingt besser, aber es lässt vielleicht mein Gegenüber spüren, warum ich jetzt gerade so handle und dass ich mir eigentlich bewusst bin, dass das jetzt voll nicht der gute Weg ist.
Also was ich natürlich daran wirklich viel besser finde, ist so, dass man wie die Chance hat mindestens als Partnerin oder Partner oder als Gegenüber in dem Moment wie zu sagen, okay, das, was die Person jetzt macht, hat gar nichts mit mir zu tun. Also es würde jetzt bei mir heissen, wenn ich das so würde sagen, hat das Gegenüber die Chance zu merken, ah, der meint gar nicht, dass ich irgendwie ein Schulkind bin, das jetzt einen Tipp braucht. Aber der kann jetzt einfach nicht anders. Und von dem her, das
würde ich sicherlich in jedem Fall helfen. Es sagt etwas über dich. Ja, es sagt eben etwas über dich aus und nicht über das Gegenüber, oder?
Also, sondern aber das habe ich im Fall bei ganz vielen immer das Gefühl, wo kommunikativ passiert. Dass wir eigentlich total oft, wenn wir auf etwas reagieren, eigentlich einen riesen Teil über uns selber aussagen und gar nicht so fest über die Situation oder das Gegenüber oder irgendetwas.
Unbedingt. Und das zeigt auch das Thema, das wir heute besprochen haben. Es sagt halt wirklich sehr viel über uns aus. Was uns jetzt natürlich würde interessieren, ist, was macht ihr, obwohl ihr wisst, es tut euch nicht gut, es tut eurem Umfeld nicht gut oder es ist letztendlich nicht zielführend oder führt zumindest in der Zukunft zu gewissen Problemen. Und vielleicht noch viel wichtiger, was sind Strategien, die ihr habt, dass das weniger passiert? Das wäre ja etwas, was uns vielleicht allen weiterhilft, sodass wir wie das letzte Mal haben können lachen können, dank all diesen schönen Rückmeldungen. Und vielleicht haben wir das mal so ein paar eben Ratschläge, wo durchaus auch ihre Berechtigung haben.
Genau, und der letzte Rotschlag vom grossen Ratschlag-Totschläger. auch wenn es ganz viel gibt von Sachen, die wieder besseres Wissen machen, dann finde ich irgendwie schon, dass überall dem aber so etwas muss stehen, wo man sich selber irgendwie, wie soll ich sagen, so mit einem Augenzwinkern kann beobachten. Ich finde so, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man irgendwie so eine Bucketlist hat mit Sachen, die man irgendwie verfehlt und die wie ein Mantra vor sich her zitiert, weil das wird einem nie frei machen, das kann jetzt verbessern, glaube ich. Also bei mir hat das noch nie geklappt, sondern das Einzige, was irgendwie hilft, ist so wie eine Art Training zu sagen, okay, das bin ich und ich bin schon okay. Und das hier sind so Sachen, mit denen gehe ich anderen auf den Sack oder mache unsere Welt kaputt. Aber das sind irgendwie nochmal zwei Paar Schuhe.
Ich glaube auch, über unsere Identität, über unserem Sein steht ja der grosse Zuspruch, Gott liebt dich. Um es jetzt noch so einfach abzubrechen. Und das ist sicher der grosse Zuspruch, in dem wir leben dürfen. Aber es ist halt eben auch ein Anspruch.
Wunderbar. Das ist ein richtig pastorales Schlusswort. Merci, Sibyl. Wir wünschen euch eine ganz gute Zeit. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen, weil in 2 Wochen kommen wir nicht am Mittwoch, sondern in 2 Wochen kommen wir am Freitag. Das heisst, es geht jetzt also nicht 14 Tage, sondern 14 Tage plus Donnerstag, Freitag, also 16 Tage geht es jetzt, bis wir uns wieder hören. Bis dahin, gebt euch Sorge.
Tschüss miteinander. RefLab.